Guten Morgen und hier halt's noch und Shalom. Schön, wenn man hier in so viel langhaarige Gesichter reinschaut, die sich hinter schönen Masken verstecken, oder die schönen Gesichter verstecken sich hinter diesen schrecklichen Masken. Bei dem einen oder anderen muss ich zweimal hinschauen, aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute. Wir sind in der Exodus-Reihe, Teil 14. Letzte Predigt hörten wir Emanuel über Gottes Gnadenruf predigen. Immi erläuterte uns, wie klar Gott ruft, wie sein Liebeswerben um die Menschenkinder ergeht, immer und immer wieder. Heute werden wir noch hören, dass Gott handelt und wie er auch zu seinem Volk und seinen Kindern steht. Wie Altes und Neues Testament ineinander greift und auch, was das für uns bedeutet. Meine Predigt habe ich benannt, was Gott, der Herr, verheißt, das tut er auch. 2. Mose 10, die Verse 1 bis 29. Es geht um zwei Plagen. Meinen ersten Punkt heute, den wir haben werden, möchte ich Gottes Ankündigung nennen. Und das sind dann auch die Verse 1 bis 6. Aber am Anfang werde ich euch den Text einmal lesen. Trotz seiner Länge müssen wir ihn, um Verständnis zu haben, einfach einmal ganz durchlesen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue. Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. So ging Mose und Aaron zum Pharao und sprachen zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weiterhin weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so lasse ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet kommen. Und sie sollen die Flächen des Landes so bedecken, dass man die Erde nicht sehen kann. Und sie sollen den Überrest auffressen, der gerettet worden und von dem Hagel übrig geblieben ist. Und sie sollen alle eure grünenden Bäume auf dem Felde kahl fressen. Und sie sollen dein Haus und die Häuser aller deiner Knechte und die Häuser aller Ägypter anfüllen, wie es deine Väter und Vorväter nie gesehen haben, seitdem sie im Lande sind, bis zu diesem Tag. Und er wandte sich um und ging vom Pharao hinweg. Da sprachen die Knechte des Pharao zu ihm: Wie lange soll uns dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Merkst du noch nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Da holte man Mose und Aaron wieder zum Pharao. Der sprach zu ihnen: Geht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Wer aber soll hingehen? Und Mose sprach: Wir wollen mit unseren Jungen und Alten, mit unseren Söhnen und Töchtern, mit unseren Schafen und Rindern ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Da sprach er zu ihnen: Der Herr sei ebenso mit euch, wie ich euch samt euren Kindern ziehen lasse. Seht da, ihr habt Böses im Sinn. Nicht so, sondern ihr Männer geht hin und dient dem Herrn, denn das habt ihr auch verlangt. Und man jagte sie weg vom Pharao. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Land Ägypten, damit die Heuschrecken über das Land Ägypten kommen und alles Gewächs im Land auffressen, samt allem, was vom Hagel übrig geblieben ist. Da streckte Mose seinen Stab über das Land Ägypten aus und der Herr ließ einen Ostwind über das Land wehen, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken her. Und die Heuschrecken kamen über das ganze Land Ägypten und ließen sich nieder im ganzen Gebiet von Ägypten. So überaus viele, dass etwas derartiges zuvor niemals gewesen ist, noch zukünftig sein wird. Denn sie bedeckten die Fläche des ganzen Landes und verfinsterten das Land. Und sie fraßen alle Bodengewächse und alle Baumfrüchte, die vom Hagel übrig geblieben waren, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und an den Feldgewächsen im ganzen Land Ägypten. Da ließ der Pharao Mose und Aaron schnell rufen und sprach: Ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Und nun vergib mir meine Sünde nur noch dieses Mal und betet zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir abwende. Und er ging hinaus vom Pharao und betete zum Herrn. Da wendete der Herr den Wind um, dass er sehr stark aus dem Westen wehte und die Heuschrecken aufhob und sie ins Schilfmeer warf, sodass alle Ordner Ägyptens nicht eine übrig blieb. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, sodass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand zum Himmel, damit es im Land Ägypten so finster wird, dass man die Finsternis ergreifen kann. Da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang, so dass während 3 Tage niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Da ließ der Pharao Mose rufen und sprach: Geht hin, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder sollen hier bleiben. Lasst auch eure Kinder mit euch ziehen. Mose sprach: Du musst auch Schlachtopfer und Brandopfer in unsere Hände geben, dass wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringen können. Aber auch unser eigenes Vieh soll mit uns gehen und nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Denn davon müssen wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Auch wissen wir nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, so dass er sie nicht ziehen lassen wollte. Und der Pharao sprach zu ihm: Geh hinweg von mir und hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Und Mose antwortete: Du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Ja, was Gott, der Herr, verheißt, das tut er auch. Meinen ersten Punkt zu den ersten 6 Versen möchte ich Gottes Ankündigung nennen. Aus den Versen 1 bis 6 eben. Wobei die ersten 2 Verse direkt an Israel gerichtet sind. Als Gott Mose die Anweisung für sein nächstes Treffen gab, nannte er in Vers 1 den Grund für die großartige Entfaltung seiner Wunder in den Plagen. Damit das Volk Israel den kommenden Generationen die Allmacht und Größe Gottes zeigen konnte. Damit die Größe Gottes den Kindern und Kindeskindern erzählt werden sollte. Dieser Zweck wurde auch Bestandteil des Passafestes. Hier, gleich in den ersten 2 Versen, finde ich zumindest eine Aufforderung an uns. Wir sollen generationenübergreifend unseren Kindern die Botschaft Gottes nahebringen. Die Botschaft der Liebe, der Erlösung, die in Jesus Christus ist und in nichts anderem. Das dürfen und müssen wir unseren Familien und Kindern lehren, damit sie Nachfolger werden. Da liegt ein Segen der Errettung dahinter. Und glaubt mir, die Kinder haben und junge Kinder haben, es ist eine sehr große und eine wunderbare Verantwortung, Kinder aufzuziehen, aber ihnen auch, und ich denke, das ist das Wichtigste, das Wort Gottes nahe zu bringen. Nicht nur die Sonntagsschule oder die Kinderstunde, was auch sehr, sehr wichtig ist und ihren Platz hat, aber den Grund müssen wir Eltern legen. Auch Opa und Oma sind aufgefordert und sollten in diese Kerbe mit hineinschlagen und die Kinder lehren von Gottes Größe, von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Erlösungswerk. Ich denke, wir müssen uns da wirklich Zeit nehmen dafür. Ich glaube, es ist nichts mehr wert, wie dass die Kinder zu Christus geführt werden. Sag nicht, du kannst es nicht oder du hast keine Zeit. Ich sage dir, du kannst es und du hast Zeit. Wir zu Hause machen gerade dieses mit Kindern durch die Bibel. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe verstanden, dass wir wirklich die Kinder unter die Fittiche nehmen müssen. Es gibt so viel gutes Material, was uns dabei unterstützt, was uns hilft, den Kindern Gott näher zu bringen. Nehmt euch Zeit dafür, wirklich. Und man muss auch die andere Seite sehen. Lest mal Richter, das Buch Richter, Kapitel 2, die Verse 10 bis 13. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie herum wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Was da passiert, ist grausam, wenn wir nicht den Kindern von Gott erzählen und Gott Gnade walten lässt. Darum lasst uns Gott in unseren Familien oder dort, wo dich Gott hingestellt hat, erheben und seine Tate, seine Güte, seine Barmherzigkeit und vor allem seine Größe, soweit wir das überhaupt benennen können, mit unserem kargen Wortschatz, lasst ihn uns erheben und lasst ihn groß werden. In Vers 2, dass ihr erkennt, das ist eigentlich der Schlüssel zu Jesus, dass wir Buße tun und er als Herr und Erlöser erscheint in meinem beziehungsweise in deinem oder lieber Zuschauer daheim an deinem Leben. Die Verse 3 bis 6. Ich würde sagen, eine klare Ansage. Und das würde ich auch behaupten, was Mose hier überhaupt noch einmal von sich gibt. Er gibt ganz klare Anweisungen. Lesen wir aber mal kurz Sprüche 6, die Verse 16 bis 19a. Diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeugen, der Lügen ausspricht. Auf der anderen Seite von dieser Ansage sehen wir den Pharao. Und dieses, was in den Sprüchen steht, trifft alles haargenau auf den Pharao zu. Und auch, wenn wir kurz in Kapitel 9, Vers 17 und 39 reinsehen, wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, so will ich morgen um diese Zeit einen schweren Hagel fallen lassen. Gott warnt ihn. Ich weiß aber, Vers 30, dass ihr und deine Knechte euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. Auf der anderen Seite das stolze und trügerische Herz des Pharao. Und es zieht sich so hindurch, durch jedes Kapitel. Er will sich einfach nicht beugen dem lebendigen Gott. Heuschrecken begegnen uns auch in der Offenbarung 9. Nur noch viel schlimmer. Heuschrecken bedeuten Gericht. Ihnen wird Macht gegeben, lesen wir in Kapitel 9 in der Offenbarung, wie Skorpionen. Auch im Neuen Testament haben wir Heuschrecken. Wer weiß, wo das steht vielleicht? Wo? Sehr gut. Von wem? Von Johannes dem Täufer. Ich las, dass Heuschrecken sehr nahrhaft sind. 100 Gramm Heuschrecke sind wesentlich gesünder als 100 Gramm Schweinefleisch. Also lasst es euch schmecken heute Nachmittag. Spaß beiseite. Es ist ein Weckruf, ihr Lieben, ein Weckruf zur Buße und zur Hinwendung an den lebendigen Gott. Wie sinnlos es ist für den Menschen, sich gegen Gott zu verhärten und damit sich zu erheben. Gott kann das härteste Herz zermalmen und den hochmütigsten Geist in den Staub beugen. Er vermag die zu erniedrigen, die stolz einhergehen. Daniel 4, 34 lesen wir das. Wir Menschen mögen uns etwas einbilden, etwas zu sein. Wir mögen ein törichtes und stolzes Herz haben. Wir neigen zur Selbstverherrlichung. Wir erheben das Haupt, als ob es keinen Morgen gibt und als ob jeder sein eigener Herr und Meister sei. Aber wie wenig kennt er doch das, was morgen ist? Wie wenig kennt er doch wirklich seinen eigenen Herzenszustand? Sein Charakter. Der Mensch ist nur ein Werkzeug in der Hand Satans, von ihm benutzt, um den Absichten Gottes entgegenzuwirken. Der beste Verstand, das beste Talent, die größte Tatkraft sind, wenn sie nicht unter der unmittelbaren Leitung von Gottes Geist steht. Nur Mittel in der Hand des Menschenfeindes, um seine finsteren Pläne zu veranschaulichen. Kein Mensch ist sein eigener Herr. Er steht entweder unter der Herrschaft Christi oder unter der Herrschaft Satans. Der Pharao mochte sich für unabhängig und groß halten, aber in Wirklichkeit war ein Werkzeug in der Hand eines anderen. Der Feind Gottes stand hinter dem Thron des Pharao und infolge seines Widerstandes, den der Pharao gegen die Pläne Gottes erhob, wurde er dem Verblender, dem verhärtenden Einfluss seines selbstgewählten Gebieters und Königs ausgeliefert. Wenn der Mensch sich dem göttlichen Zeugnis um ihn herum widersetzt, wird er dem Gericht der Verblendung und Verhärtung überliefert. Gott überlässt ihn sich selbst und der Feind Gottes führt ihn unbewusst ins Verderben. Was ist nötig? Psalm 51, die Verse 11 bis 14. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von einem neuen, festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Buße braucht der Mensch, aufrichtige Herzensbuße. Der zweite Punkt meiner Predigt steht unter dem Punkt Unaufrichtigkeit. Und das wären die Verse 7 bis 11. Selbst seine Regierungsbeamten und Wahrsager wurden überzeugt, weil Israel eine Bürde für Ägypten wurde. Selbst der Hofstaat kapitulierte vor der Größe Gottes. Und du? Und ich? Frägst du nicht nach Gott, wenn um dich herum Menschen zum Glauben kommen? Deine Frau, dein Mann, deine Kinder, Verwandte, Freunde, gute Arbeitskollegen. Fragst du dich nicht, was da los ist? Warum schiebst du es weg? Der Pharao sollte uns ein Beispiel sein für dich, wo das passiert. in deinem Leben, dass du dein Herz öffnest für den wunderbaren Herrn Jesus. Sind wir da nicht auch ein Stück unaufrichtig, weil du dich nicht dem lebendigen Gott anvertraust, ihm nicht traust, weil du meinst, es besser zu machen? Traue ihm nur. Er hält viel für dich bereit. Unaufrichtigkeit, auch im Vers 8. Sehr berechnend der Pharao. Und dass er es nicht ehrlich meint, lesen wir auch in Vers 10. Seine Reaktion. Aber sind wir nicht manchmal auch so, dass wir feilschen mit Gott oder eine Scheinbuße hinlegen? Und wir denken, wir könnten damit den Herrn hinters Licht führen, um unsere Lieblingssünden doch noch weiterführen zu können. Neben unserer Unaufrichtigkeit zu dem Herrn. Versuchen wir ihn da nicht auch? Reizen wir ihn da nicht? Versuchen wir durch Gottes Gnade ehrlich und echt vor ihm zu wandeln. Der Herr muss uns da einfach weiter formen und führen, ihm ähnlicher zu werden. Und noch einmal zurück zum Pharao, zu seinen Beamten. Dem Beamten war klar geworden, dass Ägypten kurz vor dem Ruin steht. Und sie wollten sogar einlenken. Der Preis war es aber nicht wert, die ganze Wirtschaft Ägyptens an die Wand fahren zu lassen. Aber das Herz des Pharao war nicht bereit, dem einzig wahren Gott zu beugen. Stattdessen feilschte er mit Mose, aber Mose blieb fest und unerschütterlich im Vertrauen auf seinen Gott. Der Pharao gab in Vers 10 seine Antwort. Im Endeffekt heißt es ja, lasse ich euch nicht ziehen, weil Gott euch nicht helfen wird und schon gar nicht. Lasse ich euch mit euren Kindern ziehen. Und das unterstellt er dem Mose. Mose hat das nie gesagt. Er will mit allem gehen. Der Pharao lenkt und schwenkt und wendet es, wie es ihm passt. Aber ihr Lieben, finden wir uns da nicht auch manchmal so, dass wir uns die Wahrheit drehen und wenden und die Situation hin und her überlegen, wie wir es denn gerne hätten, wie es denn leichter für uns wäre, anstatt zur Wahrheit zu stehen. Wir haben durch diese Situation, denke ich, einen wirklichen Blick bekommen wieder auf das Herz vom Pharao, auf sein stolzes Herz, aber haben wir dann auch nicht ein Stück unser Herz im Blick? Er wollte Israel die Kinder wegnehmen. Wir sehen, was das Herz, was der Stolz, was die Größe von der Annahme, dass er etwas sei, was das aus einem Menschen macht. Der Herr Jesus ist ganz anders. Er sagt, den Demütigen lasse ich es gelingen. Ich bin mit dem, der in Wahrheit und Aufrichtigkeit wandelt. Wir kommen jetzt zum größten Abschnitt meiner Predigt, zum dritten Punkt, Vollzug oder auch Gottes Handeln. Das sind die Verse 12 bis 29. Wisst ihr, was ich an unserem Gott so brillant finde? Seine Größe und seine Allmacht. Dass er die angeblichen Götter Ägyptens, die so angebetet wurden, denen so viel geopfert wurden, überall Bildnisse gemacht wurden, ihnen riesige Bauten geweiht wurden. Er hat sie nach und nach, einer nach dem anderen, wo doch die Götter Ägyptens für so viel verantwortlich waren, er hat sie platt gemacht. Und das finde ich wunderbar. dass der lebendige Gott handelt und diese nichtigen Götzen in den Schatten stellt. Ihre nachgesagte Macht, wo war sie? Psalm 115. Ich ermutige euch wirklich, eure Bibeln auch mitzunehmen, aufzuschlagen, heimisch zu werden, dass man sich wirklich daheim wohlfühlt in seiner Bibel. Die Verse 4 bis 9, der Psalmist sagt, ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle geben sie kein Laut. Ihnen gleichen werden die, welche sie machen. Alle, die auf sie vertrauen. So ist Ägypten geworden. Der Psalmist sagt es wunderbar. Die ägyptischen Götter, die möglicherweise durch die Plagen oder die durch die Plagen angegriffen worden sind, Osiris, Gott der Ernte und der Fruchtbarkeit. Und er ist durch die Heuschrecken absolut bloßgestellt worden. Er hat keine Macht, die Heuschrecken wegzutun. Seht, Gott des Sturmes. Gott führt mit viel Wind die Heuschrecken herbei. Auch er kann sie nicht aufhalten. Er nimmt die Fruchtbarkeit Ägyptens und bringt Heuschrecken. Und nur die Himmelsgöttin kann es letztes auch nicht verhindern. Sie werden alle, und ich liebe diesen Ausdruck, platt gemacht. Und es ist wunderbar, so einem Gott zu gehören. Ein lebendiger Gott, der uns führt und der uns leitet, der sich interessiert für dich. Als Folge des Unglaubens und der Sturheit des Pharaos ließ Gott Mose seine Hand ausstrecken, damit die Heuschrecken kommen. Er streckte seinen Stab auf, worauf den ganzen Tag ein Ostwind blies. Über Ägypten ist normalerweise immer ein Ostwind. Später in Vers 19 lesen wir von einem Westwind. Der Herr zeigt einmal mehr, wo er die Heuschrecken von weit her holt, dass er Gott ist, weit über die Grenzen Ägyptens. Die Verse 12 bis 15 sprechen von einer Vernichtung, die jegliche Vorstellung übersteigt. Sie verfinstern das Land. Ich habe mal gegoogelt, was so ein Heuschreckenschwarm denn ist, wie groß. Ich habe gelesen, dass es Heuschreckenschwärme gibt von der Größe des Saarlandes, war erst in Ostafrika. Es ist unvorstellbar, wie groß und wie dunkel diese Wolke ist. Wenn ihr das mal anschaut und einen Film anschaut und mit was für Waffen die Menschen dort in Afrika gegen diese Plagen kämpfen, was Gott über Ägypten bringt, ist ein Wunder. Ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und davon sollte es egal sein, ob es ein Ostwind oder ein Westwind ist. Wir sehen, dass Gott das auch in seiner Hand hat. Der Wind macht, was Gott will. Ägypten war letztendlich seiner natürlichen Schönheit beraubt. Mit allen Konsequenzen. Die Götter Ägyptens konnten nicht helfen. Die Vegetation, die Feldfrüchte, alles war weg. Osiris, der Gott der Fruchtbarkeit und der Ernte, er hat wohl geschlafen. Jedenfalls war er nicht da, wo sie ihn doch so dringend brauchten. Und in den Versen 16 bis 20, wieder bat der Pharao um Abhilfe, aber ohne zu bereuen. Aber Gott gewährt ihm barmherzig das Erbetene. Der Herr bewies seine Größe, indem er den Westwind schickte. Schon bald hob er diese riesige Heuschreckenarmee und warf sie ins Meer. Genauso wie er es bald mit der riesigen Armee des Pharao machen würde, die ja auch im Roten Meer ertrinkt. Wo vorher die Heuschrecken hineingeworfen wurden, dorthin gingen später seine Soldaten. Und Israel ist endlich frei. Gott bringt diese Heuschrecken, Gott nimmt diese Heuschrecken. Was für ein Wunder und was für ein Bloßstellen der Götter Ägyptens. Der Gott der Israeliten, der auch unser Gott geworden ist, ja, er lebt. Und wieder zurück zu unserem wunderbaren Anschauungsmaterial, der Pharao. Er tat Buße über seine Sünde und bat um Befreiung. Aber seine Handlungen offenbarten etwas anderes. Es offenbart ein verstocktes Herz. Es offenbarte eine Unaufrichtigkeit gegenüber Mose und Aaron, dem Volk Israel und letztendlich natürlich dem Gott Israels. Der Pharao erlebt Gericht und konnte bzw. wollte sich nicht beugen. Er bleibt unaufrichtig und legte eine Scheinbuße hin. Aufrichtige Buße, was bringt das? Veränderung, ihr Lieben. Nicht nur im Reden, ja, vergib mir, es tut mir leid und im Endeffekt geht's weiter so. Und ich glaube, auch da finden wir uns doch immer wieder mal irgendwo dazwischen. Es hat Krach gegeben daheim, weil das Kind gebockt hat. Es wollte PlayStation oder etwas anderes spielen, ganz egal. Er kommt und sagt ganz schnell Entschuldigung. Du hörst es, Papa, es tut mir leid, Mama, es tut mir leid. Kann ich jetzt gleich PlayStation spielen? Ganz egal, mit was das Kind kommt. Da passiert nichts im Herzen. Da passiert keine Reue, keine Buße. Das Kind merkt das gar nicht, wieso überhaupt die Eltern traurig sind. Dem Pharao war es egal, dem Kind war es vielleicht auch egal. Scheinbuße. Das Gute ist, dass Gott ja der Herr ist und dass er in die Herzen schauen kann. Er weiß ja, genauso wie er beim Pharao weiß, was da passiert ist im Herzen. Ob wir bereit sind für eine wirkliche Buße. Gott wird niemanden zurückstoßen, der aufrichtig erkennt, dass er ein verlorener Sünder ist, dass er Erlösung braucht. Gott wird niemanden zurückstoßen, der erkennt, dass er falsch gehandelt hat. Denn wir haben einen gnädigen Gott. Letztendlich die Verse 21 bis 29. Sie fallen auch bei mir unter den dritten Punkt Vollzug oder Gottes Handeln. Die neunte Plage. Wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen Enden der Heuschreckenplage in Ägypten und der neunten Plage, die Finsternis in Ägypten verging, die Gott schickt. Aber jetzt die dreitägige Dunkelheit über dem Land bewies, dass der Gott Israels auch größer ist wie der letzte Gott, Ra oder Re und Horus zusammen, welche beide in Ägypten als Sonnengötter verehrt wurden. Und für das Licht und die Helligkeit und die Wärme verantwortlich waren und verehrt wurden. Und auch da, und ich liebe es, der Herr macht sie platt. Der Herr stellt sie bloß und zeigt seine Größe. Noch dazu lesen wir, die Israeliten hatten Licht und Ägypten war im Dunkeln. Was für ein Wunder. Wie steht Gott zu seinen Kindern? Wunderbar, das hier mit anzuschauen. Ägypten war im Dunkeln. Auch, ihr Lieben, wie die Welt heute im Dunkeln tappt. Aber das Volk Gottes, seine Kinder, haben Licht. Lesen wir mal Johannes Evangelium 3, Verse 19 bis 21. Darin aber besteht das Gericht, dass Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Oder Johannes 1, Verse 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ein Wunder auch heute. Ein weiteres Wunder und ein weiteres Mal werden die Götter Ägyptens bloßgestellt. Bei Dunkelheit denken wir auch an die Kreuzigung Christi. An die 3 Stunden, wo es dunkel wurde, wo Jesus freiwillig ans Kreuz ging und für meine und deine Sünde dort bezahlt hat. Kannst du das auch sagen aus voller Kehle? Kannst du das glauben? Hat das Bestand in deinem Leben? Wenn ja, behalte dir ein dankbares Herz. Wenn nein, mache dich auf und geh zum Kreuz. Bitte Gott, dass er dir hilft, dein stolzes Herz aufzugeben, deine Sünden zu bekennen und das Erlösungswerk Christi auf Golgatha anzunehmen. Gehen wir zurück zum Pharao. Er will wieder einen Handel machen. Wieder einen Ausdruck, was er vorhat. Wieder einen Ausdruck, was er versucht. Wieder ein Aufbäumen. Das 4. Mal, dass er einen Handel durchbringen will. Ein Handel, der nicht ehrlich gemeint war. Die Ägypter hatten ja kein Vieh mehr oder fast kein Vieh mehr. Wieder wollte der Pharao aus der Klemme herauskommen und das Vieh als Ersatz für sein Vieh behalten. Aber ich bin so froh, wie Mose reagiert. Kurz vor dem Ziel kriegt er ein Angebot. Wenn du das machst, dann lasse ich euch gehen. Wie verlockend. Aber Mose blieb standhaft. Er wollte keinen Kompromiss eingehen, sondern hörte auf seinen Herrn. Und ich denke, das können wir daraus lernen. Keine Kompromisse auf Kosten des Glaubens und auf das Wort überhaupt in Erwägung zu ziehen und einzugehen. Und sich voll und ganz auf die Seite Christi stellen, ohne Wenn und Aber. Wenn das vielleicht schon passiert ist, lieber Bruder, liebe Schwester, so ist Gott treu und gerecht und lässt Gnade walten und wird vergeben. Nur stelle dich dann auch zu ihm. Wir lesen in Matthäus 10, die Verse 32 und 33. Jede nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Sehr ernst und sehr verheißungsvoll. Israel musste voll und ganz auf Gott hören. Diese beiden einfachen Juden hatten sich als mächtig erwiesen. Mächtiger als der hohe Pharao, der ein Sohn der Götter war. Mächtiger als ihre Götter. Aber nur, das wollen wir nicht vergessen, weil Gott mit ihnen war. Durch seine machtvollen Strafen hatte der Gott der Hebräer die große ägyptische Nation in die Knie gezwungen. Der Pharao war so wütend am Schluss, weil keine seiner Vorschläge durchkam. Keiner dieser Vorschläge ankam. Er drohte Mose mit dem Tod. Aber Mose kannte seinen Gott und war unerschütterlich geblieben. So wie für uns, für dich und für mich, Christus unerschütterlich geblieben ist und ans Kreuz gegangen ist. So wie er der hohe Priester wurde und hat mit seinem Blut bezahlt. Ich möchte zum Schluss kommen und euch noch etwas lesen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Der Alfred hat mit Kolosser angefangen. Ich höre mit Kolosser auf. Danke. Und zwar Kolosser 1, die Verse 19 bis 23. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Euch auch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor sein Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Damals wie auch heute schauen wir auf einen Gott, der Wunder tut, der sich zu uns stellt und der sich nicht schämt. Im Glauben und im Vertrauen wollen wir auf das Kreuz Christi schauen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass das bei dir so ist, mache dich auf. Heute, wenn du seine Stimme hörst, steht geschrieben. Geh zu einem Christen, wenn du einen kennst, und frag ihn und red mit ihm darüber. Oder frag uns, schreibt uns, kommt zu uns und redet. Gott segne euch im Nachdenken und im Nachlesen der Predigt, im Hauskreis Leitfaden. Wir werden jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben und wir werden unsere Herzen singen lassen. Amen.